So, guten Abend, Geschwister. Schön, euch zu sehen. Wir sind in Offenbarung, Kapitel 13. In Offenbarung, Kapitel 13, geht es Jesus darum, Johannes zu zeigen, wie der Satan als Nachäffer Gottes seine unheilige Dreieinigkeit aufbaut und wie sie ihre volle Wirksamkeit in der großen Trübsalszeit, der großen Bedrängniszeit, die noch kommen wird, entfalten wird. Wir sehen das Tier aus dem Meer aufsteigen, 10 Hörner, 7 Köpfe, wie der Satan selbst. Und wir sehen, wie in allem, in diesem Tier, das griechische Wort spricht von einem wilden Tier, einem Tier wie eine Schlange. Es spricht hier auch von einem Tier, es wird dargestellt als ein Panther mit Bärenfüßen und Löwenmaul. In allem ist es eine Kopie des Satans. Es ist das, was Christus für Gott ist, der Sohn Gottes, das Ebenbild des lebendigen Gottes, hier das Ebenbild des Drachen, der Schlange, die sich besonders dadurch auszeichnet durch das Blabla. Der Antichrist ist einer, der gut mit der Zunge umgehen kann, der gut mit dem Wort umgehen kann. Der Menschen einlullen kann mit dem, was er redet. Und wir sehen, dass er auch in dem, oder dass sie auch in dem Christus nachäffen, in dem er den Tod erleidet, einer seiner Köpfe zum Tod geschlachtet. Das Wort geschlachtet wird hier ganz bewusst eingesetzt vom Geist Gottes, weil es an die Schlachtung des Lammes, an das geschlachtete Lamm erinnert. Und es wird eine Art Auferstehung geben, die ganze Erde mitbekommen wird. Die ganze Erde wird staunen darüber und sie werden zur Anbetung des Drachen und zur Anbetung dieses Tieres, des Antichristen, geführt. Und dann wird auf diese 42 Monate, die 3,5 Jahre, die zweite Hälfte der 7-Jahresperiode dieser letzten Bedrängniszeit vor dem Gericht Gottes, die gleichzeitig auch schon Gericht über die Sünde dieser Erde ist. Davon wird hier gesprochen. Von dem Kampf gegen die Heiligen, von dem Krieg, von dem, dass diese Heiligen, die an Jesus glauben werden in dieser Zeit, dass sie überwunden werden, dass sie getötet werden, dass sie diese Zeit nicht überstehen werden. In Vers 10 heißt, oder Vers 9 heißt es, wenn jemand ein Ohr hat, so höre er. Und wir haben das letzte Mal oder das auch so betrachtet, dass wir es auf uns angewandt haben, die Situation auf uns angewandt haben. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir wenn wir nicht das volle Evangelium, das volle Wort Gottes in unserem Leben Raum geben, wenn wir nicht Christus wirklich unser ganzes Herz geben, dann werden wir nicht entrinnen. Dann werden wir in diese Zeit hineinkommen. Und dann wird das geschehen, was jetzt Gott von uns in unserem Herzen fordert. Manche Menschen müssen auch heute schon, wenn sie sich zu Christus bekennen, ihr Leben lassen. Wir müssen es hier heute nicht. Wenn du dich heute hier ganz 100% zu Christus bekehrst, musst du nicht damit rechnen, draußen auf der Straße umgebracht zu werden. Aber was es von dir fordert, ist tatsächlich dein ganzes Leben. Es ist, wenn du dich für Christus entscheidest, dann fordert es von dir, ganz aufzugeben und Gott wirklich Herr sein zu lassen in deinem Leben. Dich ganz ihm unterzuordnen, ganz ihm zu vertrauen in allen Lebensbereichen. Gott will keine halben Sachen. Jesus hat es auch ganz klar gesagt. Wer sein Leben versucht, in dieser Welt zu gewinnen, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Der wird wahres Leben haben. Nur der, der seine geheime Sünde aufgibt. Wer endlich Schluss macht mit der Sünde. Wer bereit ist, das Kreuz anzunehmen in seinem eigenen Leben und zu bekennen, ja, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung und Reinigung, Erneuerung. Herr, nimm mein Leben und mach es ganz neu. Ich muss neu geschaffen werden. Wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Wenn du das nicht annimmst in deinem Leben, wenn du nicht Ja sagst zu diesem Tod, den Christus für dich gestorben ist, wenn du nicht sagst, ja, dieses mein Leben ohne Christus ist es todeswürdig, dann wirst du die Auferstehung nicht erleben, die wahre Auferstehung, die Gott uns allen schenken möchte. Das neue Leben in Christus. Als Kind Gottes, eine ganz neue Identität. Dafür ist es notwendig, alles, dein ganzes Leben auf den Altar zu legen. Dein ganzes Leben als Antwort in den Tod zu geben. So wie wir es tun, wenn wir tatsächlich gläubig werden und uns taufen lassen. Und sagen, ja, ich bin bereit. Ich gebe mein ganzes Leben in den Tod mit Christus hinein, um ein neues Leben zu leben. Ein Auferstehungsleben mit Christus. Nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist das Bekenntnis von Paulus. Und wenn wir das jetzt hier nicht tun, Geschwister, ich sage es, wir können in die Kirche rennen, wir können in die Gemeinde kommen, in diese Gemeinde, Mittwoch für Mittwoch, Sonntag für Sonntag. Aber du wirst kein Kind Gottes dadurch, dass du in das Haus Gottes kommst. Na, dieser blöde alte Vergleich, aber es ist so. Du wirst nicht zum Hamburger, wenn du zu McDonald's gehst. Du musst dein Leben, dein ganzes Herz Gott geben. Du musst in diesen Tod hineingehen mit Christus. Du musst bereit sein zu sterben. So werden diese Menschen in dieser Zeit, wenn die kommen wird, diese Menschen, die in diese Zeit hineingekommen sind, warum sind sie hineingekommen? Weil sie vorher nicht Ja zu Jesus gesagt haben. Weil sie vorher nicht diesen Tod gestorben sind in ihrem Herzen und dann mit der Gemeinde entrückt wurden. Sie haben immer noch ihre Ausflüchte gehabt. Sie haben immer noch ihre geheimen Ecken gehabt, wo sie gesagt haben, ja gut, Jesus, ich finde dich ganz toll und ich möchte auch gerne deine Hilfe in Anspruch nehmen. Du bist ja gut zu den Sündern. Aber nein, das ist mein Bereich, das ist mein Leben. Da lasse ich mir von dir nicht reinreden, Gott. Ich bin überzeugt, dass wenn wir diese Entscheidung nicht treffen, Geschwister, es geht nicht um Perfektion, es geht nicht darum, dass wir nur entrückt werden, wenn wir selber alles hinkriegen, wenn wir keine Fehler machen. Das ist völliger Quatsch. Wir werden immer Sünder sein, wir werden immer auch hinfallen. Aber es geht um diese grundsätzliche Lebensentscheidung. Bin ich bereit, dem Herrn alles auszuliefern? Alles. Mein ganzes Leben. Will ich dieses Leben im Licht leben mit ihm zusammen? Oder will ich es nicht? Wie gesagt, Gott will kein halbes Herz, er will ein ganzes Herz. Jesus sagt auch zu der Gemeinde, die sagt, na, wir sind reich, wir haben doch alles. Boah, wir sind so gesegnet. Bäh, du bist lau, weder heiß noch kalt. Lass dich heilen, lass dich befreien, komm zur Umkehr, komm zur Buße, komm zum Mahl, nimm das Mahl von ganzem Herzen. Lass dich reinigen durch das Blut Christi. Mach einen Neuanfang mit Christus, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und wenn du diesen Punkt erreicht hast, wenn du an dem Punkt stehst, ja, mein Leben gehört ihm. Was wir vorhin gesungen haben, ich bin dein, ich gehöre dir, Jesus. Du weißt es ja, in aller Schwachheit, in aller Unvollkommenheit, in all meiner Schwachheit. Aber du weißt und ich weiß, durch dich, durch deinen Geist, ich gehöre dir, niemand anders sonst. Dann feier das heute. Erneuer das. Sag es ja. Mach ein Fest daraus heute Abend. Denn es geht um die Frage, wem du gehörst. Und darum geht es auch in dieser Endzeit. Wir werden das gleich am Ende sehen. Jeder wird ein Zeichen bekommen. Dem gehöre ich. Dem gehöre ich. Und Gott sagt in seinem Wort, wir haben als gläubige Kinder Gottes jetzt schon ein Zeichen empfangen. Wir haben ein Siegel empfangen, den Heiligen Geist. Wenn wir dieses Siegel haben, dann kann kein anderer sein Siegel auf uns drauf machen. Aber auch diese Gläubigen in dieser Betrübniszeit, die die Entrückung verpasst haben, die hineingegangen sind in dieses Elend, aber die sich haben zur Umkehr bringen lassen durch die Gerichte Gottes, auch sie entscheiden sich dafür, dieses Siegel des Antichristen nicht anzunehmen. Und sie werden dafür mit dem Leben büßen. Wenn jemand ein Ohr hat, so höre er. Jetzt, heute, so wie Jesus das in den Briefen immer wieder gesagt hat, so sagt er es auch hier an dieser Stelle. Interessant, dass er an dieser Stelle das sagt. Wo doch die Zeit vor uns liegt, das ist doch gar nicht unsere Zeit. Das ist doch gar nicht die Zeit der Gemeinde. Nein, es ist immer wieder die Warnung. Warum bringt Jesus uns diese Offenbarung? Warum gibt Jesus Johannes diese Offenbarung? Sie ist an die 7 Gemeinden gerichtet, an uns. Dass wir nicht einschlafen, dass wir uns nicht einlullen lassen von dem Antichrist, der jetzt schon wirksam ist. Johannes sagt es uns. Er sagt, der Antichrist kommt. Es sind aber schon jetzt viele Antichristen am Werke. Verborgen. Der Sohn der Gesetzlosigkeit ist noch nicht offenbar geworden. Paulus sagt es so. Aber es wirkt, er wirkt schon im Untergrund. Der Antichrist wirkt im Verborgenen. Er setzt sein Siegel auf Menschen, auf eine Art und Weise, die nicht so offensichtlich ist, wie es dann sein wird. Aber Gottes Siegel ist stärker. Johannes sagt in seinem Brief, 1. Johannesbrief, sagt er, der in dir ist, ist stärker als der in der Welt ist. Das Siegel, was Gott dir aufgedrückt hat, wenn du Gottes Siegel empfangen hast, dann kann dir kein Antichrist, kann dir niemand ein anderes Siegel aufdrücken. Wer ein Ohr hat, so höre er. Wenn jemand in Gefangenschaft geht, so geht er in Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert getötet wird, so muss er mit dem Schwert getötet werden. Dieser Vers ist ein Zitat aus Jeremia 15, Vers 2, beziehungsweise Jeremia 15, Vers 2, beziehungsweise Jeremia 43, Vers 11. Und da bedeutet dieser Vers eigentlich die Unausweichlichkeit des Gerichtes für das Volk Israel. Das ist unausweichlich. Es ist beschlossen, es ist bestimmt, es wird so geschehen. Das Gericht kommt. Und so sagt es auch hier. Es ist unausweichlich, dass diejenigen, die in dieser Zeit dem Herrn folgen, als Heilige gelten, dass sie sterben werden. Es ist aber auch unausweichlich für uns. Wie gesagt, der Tod ist für uns auch unausweichlich. Der Tod unseres Fleisches ist unausweichlich. Die dem Christus Jesus angehören, haben ihr Fleisch samt den Leidenschaften gekreuzigt. Gehörst du Jesus Christus an, dann hast du dein Fleisch gekreuzigt. Das ist Tatsache. Ohne diesen Tod wirst du nicht die Auferstehung Jesu Christi erleben in deinem Leben. Hier ist das Ausharren und der Glaube der Heiligen. Dieses Gericht, was in Jeremia so unausweichlich ist für das Volk Israel, ist für die Heiligen in diesem Moment, ist es ein Zeichen der Treue. Sie bleiben bei ihrem Bekenntnis zu Christus, auch wenn ihnen der Tod droht und wenn sie ihn erleiden müssen. Sie harren aus, sie glauben. Wenn ihr in euch eine schöne Geschichte, die sehr gut dazu passt, durchlesen wollt, mal zu Hause in Ruhe, dann lest Daniel. Kapitel 6 ist es, glaube ich. Seine drei Freunde, die das Bild anbeten sollten. Das Bild, was Nebukadnezar hat machen lassen von sich selbst. Und was sie anbeten sollten, was sie aber nicht gemacht haben. Nee, es ist nicht Kapitel 6, sondern es ist Kapitel 3. Daniel Kapitel 3. Und es ist so wunderbar, ihr Bekenntnis zu lesen. Ich lese es vielleicht mal kurz vor. Nebukadnezar lacht sie aus und sagt, wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand retten könnte? Das ist der lästernde Antichrist. Er lästert. Was ist das für ein Gott, der euch retten könnte? Schadrach, Meschach und Abednego antworteten und sagten zum König Nebukadnezar. Sie nennen ihn nur mit seinem Namen. Kapitel 3, Vers 16 ist das in Daniel. Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Wir müssen dir noch nicht mal darauf antworten, auf diese Lästerung. Ob unser Gott, dem wir dienen, uns retten kann, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, Gott, König, wird er uns retten. Ob er uns retten kann oder nicht, er wird uns retten. Wir sind sicher, er wird uns retten. Er ist unser Rettergott. Er ist stark, uns zu retten. Und er ist gut, er ist unser Gott, der uns rettet. Aber selbst, wenn es nicht so sein sollte, es sei dir jedenfalls kund, König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Sie sind fest in ihrem Glauben. Sie harren aus. Sie stehen ganz trotzig. Wenn du ein Dickkopf bist und Probleme mit deinem Dickkopf hast, hier darfst du sein, in deinem Bekenntnis zu Jesus, darfst du ein Dickkopf sein. Ein Trotzkopf, ein undurchdringliches Bollwerk. Was auch immer du sagst, ich werde dir nicht folgen. Ich werde dein Bild nicht anbeten. Ich werde mich nicht beugen vor deinen Götzen. Ich gehöre Jesus und ihm allein diene ich. Hier ist das Ausharren und der Glaube der Heiligen. Und das ist nicht etwas, was wir machen können, Geschwister, sondern das ist etwas, was uns der Heilige Geist geben kann und geben will. Es ist diese tiefe, feste Gewissheit, die Paulus hatte. Ich bin gewiss, dass weder Leben noch Tod, weder Hohes noch Tiefes, weder Engel noch Mächten noch Gewalten mich trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Egal was kommen mag, das Beste, das Größte, das Höchste ist die Liebe Gottes, die ich jetzt schon empfangen habe durch den Heiligen Geist und die mir niemand nehmen kann. Das ist diese Festigkeit. Ich sehne mich danach, diese Festigkeit zu haben. Egal was kommt, ob Zweifel kommen, ob Ängste kommen, ob Bedrängnis kommt, von außen, von innen, egal. Ich halte daran fest, das ist das Wort meines Gottes. Er hat gesagt, ich lasse dich niemals fallen. Ich werde dich niemals im Stich lassen. O Jesus, ich bleibe bei dir. Egal was kommen mag. Egal was mir auch irgendwer sagen soll, wird. Ich halte an dir fest. So wie du an mir festhältst. So wie du an mir festgehalten hast. Das ist das, was wir feiern. Er hat ausgehalten. Er hat bis zum Ende uns geliebt. Er hat es bis zum letzten Atemzug hat er für uns gelebt und gelitten. Mit dieser Festigkeit will ich ihn zurücklieben. Mit derselben Ausdauer, mit demselben Ausharren, mit demselben Glauben. Herr, schenk mir diesen Glauben in mein Herz. Und ich sah ein anderes Tier, Offenbarung 13, Vers 11. Ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. Das Tier aus dem Meer, das Tier aus der Erde. Der dritte in diesem unheiligen Bund. Es hatte zwei Hörner, gleich einem Lamm. Und es redete wie ein Drache. Es sieht aus, Lamm fromm. Es ist tatsächlich ein religiöser Held, der sich hier wappnet und der uns den Eindruck vermittelt, dass er lieb ist, nett ist, ein Engel des Lichts. Satan selbst kleidet sich als Engel des Lichts. Nicht nur die Bösen sind böse, sondern auch die Wölfe im Schafspelz. Passt auf, sagt Jesus. Die Wölfe im Schafspelz. Pass auf die falschen Propheten, die nach außen hin gut aussehen, die nach außen hin fromm aussehen, heilig. Aber inwendig sind es reißende Wölfe. Diese Bezeichnung, Engel des Lichts, wir finden es in 1. Korinther 12, wo Paulus über falsche Apostel spricht, über Superapostel, über besonders heilige Apostel, besonders abgehobene Apostel, mit ihren großartigen Visionen, mit ihren großartigen Erfahrungen, Himmelserfahrungen, die aber vom Kreuz nichts wissen wollen. Es ist ein Prophet, ein falscher Prophet. Dieses Wort heißt eigentlich, oder das griechische Wort ist Pseudoprophete. Das heißt auch, kann auch übersetzt werden mit Lügenprophet. Falscher Prophet, Lügenprophet, Pseudoprophet. Pseudo deswegen, weil er nicht die wahre Botschaft, das wahre Wort Gottes bringt, sondern weil er eine falsche Religion bringt. Er redete wie ein Drache. Er kann nicht verleugnen, woher er kommt. Und die ganze Macht des ersten Tieres übt es vor ihm aus. Und es veranlasst die Erde und die auf ihr wohnen, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. So ahmt dieser falsche Prophet den Heiligen Geist nach, der die Welt Menschen dazu führt, die sich Gott unterwerfen, die sich Gott zuwenden. Der Heilige Geist führt sie dahin, dass sie Jesus die Ehre geben. Der Heilige Geist ist nicht dazu da, um sich selbst zu verherrlichen. Nein, die Dreieinigkeit besteht gerade darin, dass sie einander groß machen. Und so ahmt hier der Satan mit diesem zweiten Tier auch den Heiligen Geist nach. Und es tut große Zeichen, auch das etwas, was die Kraft des Geistes nachahmt. Die Zeichen, die getan werden. Und von den Zeichen haben wir gelesen, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir gehen mal in die Apostelgeschichte und Kapitel 5. Nee, Kapitel 4 ist es, glaube ich. Habe ich 5 gesagt? Kapitel. Was habe ich denn jetzt gesagt? Kapitel 5? Kapitel 5 habe ich gesagt. Ich meine aber Kapitel 2, entschuldigt. Also, der Heilige Geist war ausgegossen über die Gemeinde und dann steht in Vers 43, es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Und wir lesen es auch in Lukas Kapitel 24. Oh, Mensch, ich bin echt durcheinander. Entschuldigt bitte, Geschwister, ich erzähle Quatsch hier. Lukas 24? Nee. Es ist Markus 16. Also, das andere Evangelium am Schluss. Entschuldigt bitte. Markus 16, Vers 20. Jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Also, es geschahen Zeichen und Wunder. Wir lesen davon. Lahme konnten gehen. Blinde wurden sehend gemacht. Tote wurden zum Leben erweckt. Nicht nur von Jesus, sondern auch von den Aposteln. Paulus spricht auch davon. Als ich euch das Evangelium verkündete, da geschah es in der Kraft des Heiligen Geistes. Die Zeichen der Apostel sind unter euch geschehen, sagt er. Wir lesen das auch in Apostelgeschichte, auch von Paulus, wie er Wunder getan hat. Zeichen und Wunder geschehen, um das Wort zu bestätigen. Hier geht es um das Wort Gottes, was bestätigt wird durch Zeichen. Es geht aber nicht darum, dass Zeichen zum Selbstzweck werden, wie das heutzutage teilweise in manchen christlichen Strömungen und auch zu allen Zeiten immer wieder der Fall war. Zeichen und Wunder. Es geht um Zeichen und Wunder. Zeichen und Wunder sind nicht das Ziel, sondern sie sind Begleiterscheinung. Das Ziel ist, dass das Wort verkündet wird. Dass das Wort als Same gesät wird in die Herzen der Menschen und dass dieser ewige Same aufgeht und Frucht bringt. Dass Menschen durch das Wort, durch das Evangelium Gottes zu neuem Leben erwachen. Und das ist das eigentliche Wunder, dass ein Mensch, der tot war, zum Leben erweckt wird, zum ewigen Leben. Dass ein Mensch, der in der Ferne von Gott gelebt hat, ein Sünder, dass er nach Hause kommt und heil wird und ein Kind Gottes wird. Das Wort wird bestätigt durch Zeichen und Wunder. Aber Zeichen und Wunder sind nicht das Eigentliche. Dieses Tier tut große Zeichen, dass es selbst Feuer vom Himmel vor den Menschen auf die Erde herabkommen lässt. Hier wird das Zeichen Elias uns vorgeführt. Wie Elia Feuer aus dem Himmel herabgerufen hat, so wird auch dieses Tier Feuer vom Himmel herabkommen lassen. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben wurde. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dem Tier, das die Wunde des Schwertes hat und wieder lebendig geworden ist, ein Bild zu machen. Okay, wir kommen gleich zu dem Bild. Wir sehen also, durch diese Wunder verführt das Tier. Das haben wir letztes Mal schon gesehen in 5. Mose 13. Wer das noch nicht gelesen hat, kann das gerne zu Hause nochmal nachlesen. 5. Mose 13 wird uns gesagt, es gibt falsche Propheten, die Zeichen tun. die uns aber auf die falsche Fährte locken. Lass uns dazu nochmal lesen, 2. Thessalonicher 2, was Paulus dazu sagt. 2. Thessalonicher 2. Vers 7. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam, nur offenbart es sich nicht, bis der, welcher jetzt zurück ist, aus dem Weg ist. Wer dieser ist, der jetzt zurückhält, darüber wird viel diskutiert, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Ich bin überzeugt, dass es hier um den Heiligen Geist in der Gemeinde geht, der dann in der Gemeinde, mit der Gemeinde entrückt wird. Und dann wird der Gesetzlose offenbart werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Davon werden wir in Offenbarung 19 lesen. Ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge, und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Rettung nicht angenommen haben. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Gefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Das ist das, was kommen wird, was aber jetzt schon wirksam ist, sagt Paulus. Diese Kraft der Gesetzlosigkeit ist jetzt schon wirksam. Deswegen sagt Jesus, wer ein Ohr hat, wenn jemand ein Ohr hat, so höre er. Seid jetzt auf der Hut. Dann wird es sein, dass das Tier, dieses zweite Tier, große Zeichen und Wunder tut und viele auf der Erde verführen wird. Und dann wird hier gesagt, dass es ein Bild machen wird. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem, Atem zu geben, Leben zu geben, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Das ist etwas, was ich krass finde. Wenn du dir überlegst, wie heute, welche medialen Möglichkeiten wir heutzutage haben. Na, und wenn wir ich weiß nicht, wer von euch hier so Science-Fiction gerne guckt oder geguckt hat früher mal oder es immer noch tut. Wenn du dir, was weiß ich, anguckst, wie bei Star Wars dann plötzlich dieses Hologramm entsteht und dann so ein Bild von diesem Fiesling, Oberfiesling entsteht, diesem Imperator oder so, ne, der dann irgendwelche Nachrichten von sich gibt und so, ne. Ich kann mir gut vorstellen, dass aufgrund unserer technischen Möglichkeiten heutzutage, ne, oder wenn du in die virtuelle Welt eintauchst, ich weiß nicht, wie es sein wird, ob wir irgendwann alle irgendwann in dieser virtuellen Welt nur noch leben werden. Alle haben so ein Dings auf, ne, und darin existieren wir dann. Darin treiben wir unseren Handel, tun unsere Geschäfte, weil alles andere machen Roboter für uns. Ne? Das reale Leben wird von den Robotern gestaltet. Wir leben nur noch in der virtuellen Welt. Und ich weiß nicht, ob es in dem Zusammenhang sein wird oder ob es eben in dieser technischen Möglichkeit, ein Bild zu kreieren, das du als Hologramm gestalten kannst, als ein lebendiges Bild. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das sind so Gedankenspiele, ne? Aber ihr seht, wie diese Dinge so real werden können und auch teilweise, ja, die Fantasie der Menschen teilweise in diese Richtung geht auch, ne? Wenn du dir, was weiß ich, irgendwelche Filme anguckst, dann, ne, wo diese Dinge, Gedankenspiele durchgespielt wird. Und Geschwister, wir lachen manchmal darüber und sagen, das ist ja nur Fantasie. Aber wisst ihr, so viele technische Neuerungen sind entstanden aufgrund von Science Fiction. Das ist wirklich so. Die Leute haben rumgesponnen früher, ne, was denn möglich sein könnte, und Technikentwickler beziehen sich teilweise wirklich auf einfach Science Fiction. und versuchen, Dinge möglich zu machen oder sich zu überlegen, ja, wie könnte das dann wirklich tatsächlich aussehen? Und Science-Fiction-Leute, die spinnen nicht irgendwie blöd in der Welt rum, sondern die beziehen sich teilweise auch auf technische und physikalische oder biologische Grundlagen. Das heißt, das, was wir teilweise sehen, ist nicht unbedingt einfach nur Fiction. Sondern man kann manchmal schon denken, ja, vielleicht wird sowas auch tatsächlich in die Tat umgesetzt. Und hier sehen wir, im Grunde ist die Offenbarung manchmal echt wie so ein Science-Fiction-Roman. Ne? Du siehst da irgendwas, was dir für die Zukunft vorausgesagt wird und du denkst so, ey, das klingt sehr strange alles. Aber so strange ist das alles gar nicht. So strange wird es auch nicht sein. Es wird nicht so sein, dass man denkt so, oh, da ist jetzt das Tier mit den zwei Hörnern, wie ein Lamm und dann wie ein Drache. Das sind Bilder, Geschwister, das wird nicht so auf diese Weise offensichtlich sein. Aber es wird deutlich sein, dass es hier um Anbetung geht, um Hingabe. Wem gehörst du? Und es bringt alle dahin, Vers 16, die Kleinen und die Großen und die Reichen und die Armen und die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Mahlzeichen an ihre rechte Hand und an ihre Stirn gibt. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Viele diskutieren darüber, ob das so etwas ist wie ein Chip, der eingesetzt wird. Geschwister, das Entscheidende in dieser Sache ist nicht so sehr die technische Möglichkeit, sondern es geht hier darum, dass es ein Name ist, der jedem eingebrannt wird. Ob es jetzt als Tätowierung ist oder als ein Chip oder keine Ahnung, wie das jetzt im Einzelnen aussehen wird. Aber es ist ein Name, mit dem du versiegelt wirst. Es ist wieder ein Nachäffen. Wir haben vorher gesehen, die 144.000, sie werden ein Siegel empfangen. Wir wissen, dass wir als Kinder Gottes das Siegel des Heiligen Geistes empfangen haben. Du bist mein. Und so empfangen hier die Menschen ein Siegel. Sie empfangen ein Zeichen. Sie werden bezeichnet. Den Namen des Tieres, seinen Namen tragen sie. Es ist nicht, hier steht dann diese Zahl. Hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl des Tieres. Denn es ist eines Menschenzahl. Und seine Zahl ist 666. Und du siehst sie überall rumfahren. Alle Provokateure dieser Welt, die auf ihr Autokennzeichen 666 machen. Am besten noch die Hannoveraner EX Hex 666. Wir machen euch Angst. Letztens hatten wir hier Kaffee International, ne? Und ich habe jemanden vom Bahnhof irgendwie mitgeschleppt. Wir waren nochmal rausgegangen, haben Leute eingeladen und irgendwie, ich war echt, weiß ich nicht, ich war down. Es war schwierig, ne? Wenn du Leute einlädst, du kriegst immer Ablehnung, ne? Und je mehr Ablehnung du kriegst, desto blöder fühlst du dich und desto weniger sprichst du Leute an. Ne? Und da bin ich, ne, den ganzen Weg vom Kröpke bis zum Bahnhof gegangen und habe keinen einzigen Menschen angesprochen. Ich habe immer wieder überlegt, oh, sprichst du den an? Oh nee. Und dann bin ich weitergezogen, immer weiter, bis ich zum Bahnhof kam. Und dann beim Bahnhof, da dachte ich so, da sah ich dann so zwei junge, irgendwie afrikanischstämmige Leute, da dachte ich, ah, lädst du die jetzt ein, so, ne? Und dann kommt auf mich ein Typ zu, so ein, meinte so, hast du ein bisschen Kleingeld für mich? So, und ich so, ja, okay, ich habe 50 Cent hier, gebe ich dir mal. Willst du nicht mitkommen? Wir haben jetzt hier so ein Café International. Oh ja, ja klar, da komme ich mit. So, ne? Da ist dieser Typ dann mitgekommen, ne? 40 Jahre, irgendwie gerade einen Monat aus dem Knast raus und irgendwie ziemlich kaputt, bettelt sich da so sein Geld zu sammeln. wir kommen ins Gespräch so, ne, das war echt ganz cool, ne. Und wir kamen auch irgendwie dann auf, ja, Gott zu Gespräch, ne. Er meinte so, ja, ich finde das ja ganz cool, was ihr da in der Kirche macht, aber ja, an Gott glaube ich eigentlich nicht, so, ne. Und ich hab den nicht gesehen, so, ne. Ich sag, naja, so offensichtlich ist er verliebt, der ist schon auch verborgen, ne. Aber ist doch interessant, dass du jetzt hier, dass wir uns hier getroffen haben und dass ich dich, dass du jetzt mitkommst und so. Und irgendwie, als wir dann näher der Gemeinde kamen, musste er mich so richtig provozieren. Ne? Meinte er so,
ah, ich glaube eigentlich eher an den Satan. Ne? Darf ich jetzt nicht mitkommen?
So, ist mir egal. Ich will mit dem nichts zu tun haben. Der macht alles kaputt und zerstört alles. Irgendwie ist das, aber kannst, ist mir egal, kannst du mitkommen. Das ist überhaupt kein Problem für mich. Und dann wir hatten echt eine gute Zeit im Café und hatten auch noch gute Gespräche so, ne, mit ihm. Und er war dann eigentlich total angerührt davon, ne, hat sich total gefreut, dass er mit bei uns essen konnte und irgendwie hat dann noch Einladungen mitgenommen, musste wieder losziehen, weil er noch betteln musste, ne, aber dann wollte er noch andere Leute einladen irgendwie, dass sie noch kommen. Wann macht ihr das denn wieder und so, ne? Aber dieses, wisst ihr, das es geht um dieses Siegel, was der Satan den Menschen verpasst. Wisst ihr, es geht hier nicht um diese Zahl, es geht nicht um das Wort Satan, sondern es geht um dieses Siegel, die Prägung, du gehörst mir. Du gehörst mir. Und diese Prägung, die kommt nicht dadurch, dass wir uns irgendwie 666 auf unsere Tür malen. Diese Prägung ist der Name. Wem gehörst du? Zu welcher Mannschaft gehörst du? Wem folgst du nach? Und das ist eben jetzt in dieser Zeit verborgen. Der Satan hat viele Wege, Menschen in seinen Bann zu ziehen und sich zu eigen zu machen. Viele Wege. Dadurch, dass er ihnen vorgaukelt, du kannst dein Leben unter eigener Flagge führen. Du kannst dein eigener Herr sein. Du kannst deine eigenen Ziele verwirklichen. Du kannst etwas Großes werden in dieser Welt. Du denkst, du machst deinen eigenen Namen auf deine rechte Hand. Du schreibst deinen eigenen Namen auf deine rechte Hand. Na, Jörg, haha, das bin ich. So, ne? Und ich werde meine Ziele erreichen. Wisst ihr, aber andere schreiben sich was anderes drauf. Na? Die schreiben den Namen ihrer Liebsten drauf. Beliebte Geschichte, ne, unter Knackis, ne, sich, ne, den Namen ihrer Liebsten aufzutätowieren, aufs Herz oder sonst irgendwohin, ne, um dann festzustellen, wenn du aus dem Knast kommst, sie ist schon längst mit dem anderen durchgebrannt. Ne. Wir verschreiben uns einer Sache, einer Person, aber im Hintergrund, was eigentlich geschieht, ist, wir verschreiben uns dem, der dahinter steht. Und Jesus sagt, ich möchte euch frei kaufen. Ich möchte euch frei machen. Es gibt einen Namen, der über alle Namen ist. Eine Person, an die du dich binden kannst, die größer ist und stärker ist als diese Person des Satans. Die Zahl, die eines Menschen Zahl ist, es ist wahrscheinlich, dass damit ein Name tatsächlich gemeint ist, dass hier der Name des Antichristen auch verschlüsselt, übermittelt ist mit dieser Zahl 666, 666. Es ist natürlich eine symbolische Zahl auch. Die 6 als die unvollständige Zahl, die Zahl des Menschen. Das ist nicht die 7, sondern die 6. Ihr fehlt was. Es ist aber die dreifache 6. Und gleichzeitig ist es wahrscheinlich, dass der Name dieses Antichristen tatsächlich 666 ergibt, wahrscheinlich im Hebräischen vielleicht, weil es hier eine Zahl ist, die entschlüsselt werden kann. Wer Weisheit hat, der kann die Zahl des Tieres berechnen. Aber wir sollten uns nicht hinsetzen und diesen Namen jetzt berechnen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wenn du dieses hebräische Alphabet als Zahlen benutzt, kannst du auf so viele verschiedene Wege zu dieser Zahl 666 kommen. Na, es gibt Ausleger, die haben das ausgerechnet, dass mit hebräischen Buchstaben die Worte Kaiser Nero diese 666 ergeben. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, wie du zu dieser Zahl kommen kannst. Es wird aber für die Juden in der Zeit wichtig sein, dass sie, wenn sie all diese Dinge sehen und erkennen, dass sie dann auch mithilfe dieses Namens erkennen werden, das ist der Antichrist, dem werden wir nicht folgen. Es ist für all die wichtig, die in dieser Zeit leben werden. Deswegen ist es geschrieben, davon bin ich überzeugt. Ich möchte aber abschließen mit ein paar Versen aus Apostelgeschichte 4. Vers 7. Petrus und Johannes werden vor den Hohen Rat geführt. Sie werden verklagt, weil sie so etwas Schlimmes getan haben, wie einen Menschen geheilt. Im Namen Jesu, durch Jesus Christus, der in der Gestalt des Heiligen Geistes in ihnen wirksam ist. Und nachdem sie in die Mitte gestellt hatten, fragten sie, in welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr dies getan? Da sprach Petrus, erfüllt mit Heiligem Geist, zu ihnen, Oberste des Volkes und Älteste, wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, wodurch dieser geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kund, im Namen Jesu Christi des Nazareas, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten. In diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Das ist der Stein, der von euch den Bauleuten verachtet, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Die Rettung, das Heil, liegt in der hundertprozentigen, vollständigen Bindung an diesen einen, an diese eine Person, an diesen Namen. Mit dem Namen sind nicht die Worte gemeint. Es bringt nichts, dass du auf dein Auto Jesus draufschreibst oder auf deine Haustür oder auf dein T-Shirt. Es ist die vollständige Bindung deines Herzens an diesen Jesus von Nazareth, der am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, der begraben wurde und der auferstanden ist am dritten Tag. In ihm hast du das Heil, in ihm bist du gerettet. In keinem anderen Namen ist diese Rettung. Alle anderen Wege führen am Ende zu dieser Zahl, 666, zu diesem Zeichen, was auf dich aufgedrückt wird. Nur in dem Namen Jesu ist das Heil. In seiner Kreuzigung, in seiner Auferstehung. Jesus, wir danken dir dafür, dass du den falschen Propheten entlarvst. Du sagst, wer Jesus nicht als den Herrn bekennt, das ist der Geist der Welt, das ist nicht der Geist Gottes. Herr, so bitten wir dich, dass du uns hilfst, auch in dieser Welt, in diesem Leben, in dem wir jetzt sind, dass wir den Geist der Welt überführen, dass wir den Geist des Antichristen überführen, dass wir uns nicht hinters Licht führen lassen. Und hilf du uns, dass wir da, wo wir vielleicht noch nicht ganze Sache gemacht haben, Herr, bitte schenk du heute den Tag, das ganze Sache gemacht wird. Dass wir das Heil, die Rettung empfangen, die du für jeden Menschen hast, der sich im Vertrauen auf Jesus ganz an ihn bindet. Und so wollen wir auch das Mahl nehmen, als Ausdruck unserer hundertprozentigen Bindung an dich, an unseren Retter und Erlöser. In der Hoffnung und in der Gewissheit, dass uns nichts von deiner Liebe trennen kann. Wir preisen dich für dein Leib, den du hingegeben hast. Wir preisen dich für dein Blut, was du vergossen hast, zur Vergebung unserer Sünden. Wir preisen dich für den Bund, den du geschlossen hast mit uns. Wir preisen dich, dass dieser Bund unzerstörbar ist. Amen.